Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt ist es wieder Zeit für unsere Sommerserie in Musik für einen Gast. Wir wiederholen Sendungen, die auf besonders viele Reaktionen gestoßen sind. Zu Gast im Januar war Katayun Amirpour. Die 39-jährige deutsche Publizistin mit iranischen Vorfahren ist seit 2009 Professorin für Islamwissenschaften an der Universität Zürich. Obwohl in Köln geboren und dort aufgewachsen, gilt ihr großes Interesse dem Land ihrer Vorväter, was nicht zuletzt auch bei ihren Musikvorlieben gilt. Katayun Amirpour war zu Gast bei Hans-Jörg Schulz.
Frau Amirpour, mögen Sie die Farbe Grün?
Oh ja, natürlich. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Grün ist die Farbe des Propheten. Meine Augen sind grün, deswegen trage ich relativ viel Grün. Also insofern würde ich ganz auf jeden Fall sagen, ja.
Und Grün ist eine Farbe, das haben wir fast schon wieder vergessen, die vor eigentlich erst anderthalb Jahren im Iran eine große Rolle spielte. Da wurde bei uns viel berichtet über die grüne Welle oder die grüne Revolution, wie das damals genannt wurde. Das war erst im Sommer 2009. Schon berichtet man nichts mehr drüber. Was ist denn aus dieser grünen Welle in Teheran geworden?
Ich glaube, man berichtet deswegen nichts mehr drüber, weil es wenig Bilder gibt. Wenig Bilder gibt es zum einen deshalb, weil es kaum Journalisten gibt, die nach Iran reisen können. Und wo es keine Bilder gibt, beziehungsweise keine neuen Aktionen, da wird auch einfach wenig drüber berichtet. Aber das heißt nicht, dass es das Thema nicht gäbe. Es gibt natürlich nicht so wie in den ersten Tagen nach der Wahl des letzten Jahres, des vorletzten Jahres, muss man ja inzwischen sagen, Demonstrationen und große Proteste auf den Straßen. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es diese Bewegung nicht mehr gibt. Sie artikuliert sich nicht mehr so lautstark, weil es einfach ganz brutal niedergeschlagen, niedergeknüppelt wird. Wann immer die Führer dieser Bewegung versuchen, zu Demonstrationen aufzurufen, wird ihnen ganz eindeutig gesagt, es gibt keine Demonstrationserlaubnis und wer sich darüber hinwegsetzt, hat mit ernsten Konsequenzen zu rechnen. Also insofern passiert das alles nicht. Aber die Bewegung war ja von Anfang an nicht wirklich etwas Organisiertes, was einen Führer hatte beispielsweise und wo man dann tatsächlich sagt, das und das ist das Programm. Es hat sich eher ergeben aus diesem Wahlbetrug, den die grüne Bewegung annimmt. Und man sagt, es ist eine gewaltlose innergesellschaftliche Bewegung, also praktisch eine sehr umfassende Bewegung, die verschiedenste zivilgesellschaftliche Ziele verfolgt und die sagt, wir gehen einfach gewaltlos voran und es ist eher ein Diskurs, es ist etwas, was sich im Bewusstsein abspielt und wo wir versuchen, längerfristig etwas zu ändern, längerfristig zur Demokratie zu kommen.
Es war etwas, was wir mit sehr viel Hoffnung verbunden haben. Welche Hoffnungen hatten denn Sie persönlich investiert?
Nun, ich glaube, ich habe ein bisschen hin und her geschwankt und dachte mir, mein Gott, das könnte jetzt vielleicht ja tatsächlich klappen. Manchmal gibt es ja Momente, wo man denkt, das ist jetzt der Auslöser, das bringt es wirklich dann zum Erodieren. Also sowas kann ja ganz schnell gehen. Das haben wir jetzt gerade in Tunesien gesehen. Da hat ja auch keiner mit gerechnet, dass es tatsächlich klappt. Und insofern dachte man schon manchmal, das ist jetzt wirklich das Ende dieses Regimes, es kommt jetzt etwas anderes. Andererseits, glaube ich, war ich immer sehr skeptisch und habe mir schon relativ früh gedacht, es gibt einfach so viele beharrende Kräfte, die noch so viele Machtpositionen und vor allem Gewaltpositionen besetzen. Und das sind natürlich Kräfte, die einfach noch sehr lange mit dem Rücken an die Wand kämpfen. Das sind Kräfte, die wissen ganz genau, sie haben nichts mehr, wenn dieses Regime untergeht. Und sie sind schwer bewaffnet. Also insofern war klar, dass die nicht einfach das Feld räumen würden. Das sind Kräfte, die nur dazu ausgebildet sind, solche Bewegungen wie eine grüne Bewegung niederzuschlagen. Und insofern war man eigentlich auch innerhalb der Bewegung von Anfang an nicht darauf ausgerichtet zu sagen, wir schaffen das jetzt sofort. Es ging wirklich mehr darum zu sehen, man ist nicht alleine. Also der Wähler, der gegen Ahmadinejad gestimmt hat und sich betrogen gefühlt hat, hat einfach gemerkt, er ist nicht der Einzige, der diese Unzufriedenheit hat. Es sind Millionen Menschen, die auf die Straße gehen und die das Gleiche denken und die eben auch Ähnliches verbinden mit der Idee von Reform und Veränderung. Diese Gewaltlosigkeit, Frauenrechte, Menschenrechte, Demokratie. Und das ist, glaube ich, schon etwas sehr Wichtiges, dass man sich nicht einsam auf weiter Flur fühlt, sondern glaubt, es ist eine Gesellschaft, die ähnlich denkt wie man selber.
Sie waren im Frühjahr 2009, also kurz bevor die Menschen auf die Straße gegangen sind, im Iran und haben in einem Artikel geschrieben, wie erschrocken sie waren über die Lethargie und die Apathie in der Bevölkerung. Ist das jetzt, nachdem die grüne Revolution sich zerschlagen hat, ist das jetzt wieder der Zustand der Bevölkerung, Lethargie?
Das ist schwierig zu sagen. Ich war seitdem nicht mehr da. Ich glaube, ich hätte jetzt große Probleme in Iran, wenn ich nach Iran fahren würde. Ich glaube, man kann das nicht gut sagen bei so einem riesigen Volk, was da jetzt tatsächlich überwiegt. Ich nehme an, dass bei vielen die Enttäuschung sagenhaft groß ist, weil sie eben auch dachten, wir schaffen das jetzt und dann haben sie es wieder nicht geschafft. Vielleicht ist es bei vielen aber auch wirklich so, dass man sich denkt, wir haben jetzt gemerkt, wir sind nicht alleine und wir sitzen doch grundsätzlich am längeren Hebel. Also das ist vielleicht auch eine Art von Argumentation, die bei vielen wirkt, dass sich die Leute sagen, wir haben eine Bevölkerung, die zu 70% aus unter 30-Jährigen besteht. Das sind alles sehr junge Leute, die zum einen dieses Regime nicht wollen und die aber natürlich längerfristig einfach ja durch ihr Alter am längeren Hebel sitzen werden. Und vielleicht hat man es deswegen einfach nur ein bisschen verschoben und denkt sich, wir müssen warten, wir kriegen das schon irgendwie hin. Es hat jetzt kurzfristig nicht geklappt, aber es kann hinhauen. Ist eine Möglichkeit. Das andere ist, dass es wirklich einfach viele Leute sehr, sehr frustriert sind, glaube ich, weil es nicht hingehauen hat.
Wir nehmen im Westen, das ist auch ein Problem der Medien, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, wir nehmen mit dem Iran vor allem den Herrn Ahmadinejad wahr, der ja ein Diktator dort auch ist und durch Fälschung bei der letzten Wahl drankam. Er ist sowas wie die Hassfigur Nummer 1 für den Westen geworden. Wie schätzen Sie ihn denn ein?
Nun ja, er ist, glaube ich, auch die Hassfigur Nummer 1 für ausgesprochen viele Iraner. Das, was man im Westen mit ihm verbindet, ist natürlich die Holocaust-Leugnung und sind die unsäglichen Attacken, die er gegen Israel geritten hat. Das ist vielleicht nicht das Thema Nummer 1, was man in Iran mit ihm verbindet. Zumal, dass er auch wirklich immer, wenn er das sagt er nach außen. Das kriegt man hier im Westen viel stärker mit als in Iran. Also er macht das auch immer dann, wenn er eine ausländische Bühne hat. Und in Iran verbindet man viel, viel stärker mit ihm solche Themen wie Arbeitslosigkeit, wie steigende Inflation. Das ist der Wirtschaft unglaublich schlecht geht, dass die Jugend keine Perspektive hat. Natürlich auch solche Sachen, das wurde ihm auch im Wahlkampf vorgeworfen von seinem Gegner, dass man gesagt hat, der Ruf von Iran im Ausland war noch nie so schlecht wie heute. Du hast es nun tatsächlich geschafft, dass wir von der ganzen Welt als Israel-Hasser und Terroristen wahrgenommen werden. Und so möchten wir gegenüber dem Ausland nicht wahrgenommen werden. Iraner reisen ja schließlich auch. Die kriegen das natürlich immer mit, wie ihr Staatspräsident dann wahrgenommen wird. Aber es geht natürlich vor allem um gesellschaftliche Freiheiten. Das ist allerdings jetzt nicht unbedingt so ganz stark mit seiner Person verbunden. Also da ist er nicht der Einzige, der verantwortlich für ist. Aber natürlich ist er angetreten mit dem Versprechen, er werde die Wirtschaft ankurbeln. Er wird den wahnsinnigen Erdölreichtum Irans verteilen an den kleinen Mann. Und Iran hat sagenhafte Erdöleinnahmen gehabt in der Amtszeit Ahmadinejads, ein Mehrfaches von dem, was man vorher hatte. Und da ist wenig passiert. Und das ist natürlich der erste große Vorwurf, der ihn trifft. Neben der Wahlfälschung. Also insofern sagen alle, das ist einfach nicht unser legitimer Präsident, der Mann, der hier zufällig regiert.
Kommen wir an dieser Stelle, Frau Amirpour, mal zu Ihrem ersten Musikwunsch. Sie haben uns CDs mitgebracht, die im Iran auch sehr viel gehört werden. Der erste, den wir hören, heißt Nasrollah Mouin. Das ist ein Sänger, der wohl sehr poetische, ich verstehe es leider nicht, der sehr poetische Liebeslieder auch macht. Wie kennen Sie ihn?
Ich habe ihn kennengelernt, als ich das erste Mal bewusst in Iran war. Ich war als Kind oft in Iran, da konnte ich mich dann aber nicht mehr so rasant gut dran erinnern. Als ich das erste Mal da war, war ich 19, hatte gerade Abitur gemacht, hatte gerade angefangen, wieder Persisch zu lernen, Islamwissenschaften zu studieren. Und da war er jemand, der mir eigentlich überall begegnet ist. Ich habe damals gewohnt bei Verwandten, die ich habe in Teheran. Und das Erste, was jemand macht, der nach langer Zeit wieder nach Iran kommt und der noch nicht da war, der fährt nach Isfahan. Isfahan ist die schönste Stadt Irans. Isfahan muss man gesehen haben, ist einfach ein grandios schönes architektonisches Städtchen. Und auf dem Weg dahin haben wir dann dauernd diese Schnulze gehört, Isfahan. Er singt in dem Lied, mein Herz möchte nach Isfahan zurückgehen. Er selbst kommt aus Isfahan. Und es ist ein fürchterlich kitschiges Lied. Aber das macht einfach sehr viel Spaß, das auf so einer Fahrt, die 5, 6, 7 Stunden dauert, von Teheran nach Isfahan immer wieder zu hören und dann auch dort anzukommen und zu sagen, ja stimmt, genauso wunderschön, wie er es besungen hat, ist es ja auch.
Thank you. دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم، برم اونجا بشینم در کنار زایان بخونم از ته دل ترانه و شعر و سرود، ترانه و شعر و سرود. خودم اینجا، دلم اونجا، همه ی
Das war Nasrallah Moin, der poetische Sänger aus Isfahan, der auch seine Heimatstadt Isfahan besungen hat. Das war der erste Musikwunsch von Katayun Amirpour. Frau Amirpour, Sie sind über Ihren Vater teilweise iranischer Herkunft. Müsste man Sie korrekterweise als Deutsche mit Migrationshintergrund bezeichnen?
Ja, ich glaube, so würde mich das Statistische Bundesamt führen. Ja, sobald ein Elternteil migriert ist, geht man als Deutsche mit Migrationshintergrund. Das ist völlig korrekt.
Haben Sie das gespürt, zum Beispiel in der Schule als Kind, dass Sie, Ihr Name klingt fremd und so, dass Sie teilweise eine Fremde sind?
Ja, schon, aber ich glaube gar nicht so sehr im negativen Sinne. Also mein Name wurde irgendwie eingedeutscht, also es war dann sehr schnell Kati oder Kati. Ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen, 35 Kilometer von Köln entfernt. Und ich glaube, wir waren dort tatsächlich die einzigen Ausländer. Das ist so ein bisschen Einzugsgebiet Köln-Bonn. Ein Dorf, das sehr gute Infrastruktur hat, aber sehr wenig Einwohner. Und es waren aber alles relativ wohlbegüterte Leute, die dort gelebt haben. Also nicht gerade Leute, die jetzt existenzielle Not haben und für die das irgendwie ein Problem sein könnte. Es waren auch relativ gebildete Leute. Also insofern glaube ich, ist das einfach auf der Straße und in der Schule und so nicht ein Thema gewesen, wie das in manchen Orten in Deutschland, anderen Orten so ist. Also insofern war das eigentlich nicht problematisch. Ich hatte immer so ein bisschen was Exotisches an mir, weil bei uns anders gegessen wurde, weil bei uns zum Teil anders gesprochen wurde, weil dann immer viel Verwandtschaft aus Iran da war. Aber es gab zum Beispiel auch viele Sachen, die haben, glaube ich, die Mitschüler von mir dort sehr genossen. Also es ging bei uns immer so ein bisschen freiheitlicher zu, hatte ich das Gefühl, bei uns zu Hause. Da durften Kinder immer mehr und deswegen waren meine Mitschüler auch häufig bei uns und die Freunde bei uns. Da durfte man irgendwie immer ein bisschen mehr rumtoben, hatte ich den Eindruck, als bei anderen Leuten. Also das wurde ganz positiv wahrgenommen. Und ich bin ja nun nicht sehr dunkel. Also ich bin jemand, den man jetzt auf der Straße sofort erkennt als Ausländer. Und ich glaube, deswegen habe ich sehr vieles von dem, was negativ passieren könnte, ist mir nicht passiert. Meiner Schwester zum Beispiel, die viel, viel dunkler ist das dann durchaus passiert, auch schon im jugendlichen Alter.
Sie waren hier, weil Ihr Vater als Diplomat hier war in Bonn damals noch. Das war damals noch die deutsche Hauptstadt. Und er war da für den damals noch persischen Schah. Damals war ja politisch auch alles sehr anders. Wie haben Sie denn diese Zeit damals in Erinnerung? Erinnern Sie aus Ihrer Kindheit die Zeit, wie zu Hause drüber gesprochen wurde, als der Schah dann gestürzt wurde und gehen musste und im Iran die große Revolution passierte?
Nun, ich war damals ja noch recht jung. Als der Schah gestürzt wurde, 78, war ich 7 und ich muss sagen, ich kann mich nicht wirklich gut dran erinnern, aber das liegt, glaube ich, eher an einer persönlichen Geschichte. Im selben Jahr oder genau zu dieser Zeit ist meine Oma gestorben. Und ich muss sagen, dass bei uns, da sie bei uns lebte, viel mehr Thema war als das Drumherum. Also zumindest in meiner kindlichen Wahrnehmung. Ich glaube, man blendet dann bestimmte Dinge aus, die passieren und andere sind entscheidender. Und das war in diesem Moment tatsächlich so. Also natürlich wurde drüber gesprochen und wurde drüber diskutiert. Aber das ist jetzt nichts, woran ich mich jetzt wirklich erinnern könnte. Ich müsste das, glaube ich, alles nochmal nachfragen, was da genau passiert ist zu Hause.
Sie haben also bewusst vor allem natürlich die Zeit des Iran dann wahrgenommen. Was gibt es denn für uns als Fremde, was gibt es für einen emotionalen Unterschied zwischen Persien und dem Iran?
Naja, das Land hieß ja nun auch schon vor der Revolution von 78, 79 Iran. Man verbindet tatsächlich...
Wir haben immer den Schah von Persien.
Den Schah von Persien, ja, aber der, also auch der hieß eigentlich gar nicht so, ne? Der hieß bei uns in der Boulevardpresse noch so, aber eigentlich war es sein Vater, Reza Pahlavi, der in den 30er Jahren darauf hingewiesen hat, dass man doch bitte das Land Iran, was auf Persisch natürlich auch nie anders hieß als Iran, doch bitte in den anderen Sprachen nicht mehr Persien nennen möge. Denn Persien bezieht sich auf einen Teil der Iraner, die in Iran leben. Also es bezieht sich im Prinzip auf die Zentralprovinz Fars. Dort leben also Teheran, Isfahan und so. Dort leben tatsächlich Perser. Aber Iran ist ein Volk aus, oder Iran hat viele Völker, unter anderem zum Beispiel die aserbaidschanischen Türken, zu denen mein Vater gehört. Der ist also dementsprechend kein Perser, aber natürlich durchaus Iraner. Und Reza Pahlavi hat darauf hingewiesen, man möge doch bitte wirklich den Landesnamen benutzen, der er ist, und das Land Iran nennen, weil das viel besser wiedergibt, was Iran nun eigentlich ist. Aber in der Wahrnehmung war es natürlich tatsächlich so, als der Schah noch herrschte, nach außen hin, ich glaube, es gibt ein Buch über Mohammad Reza Pahlavi, das hieß Mohammad Reza Pahlavi, der letzte deutsche Kaiser. Und das war natürlich so. Man hat unglaublich viel mit ihm verbunden, diese ganzen Regenbogenpresse, damals die Geschichte mit seiner zweiten Frau, mit Soraya, das war alles irgendwie sehr romantisch. Dann hat das Ganze ein etwas negatives Bild bekommen durch die 68er. Der Schah-Besuch 67 war ja mit Auslöser für die 68er-Revolte, da hat das Ganze einen leichten Knatsch bekommen, aber natürlich nicht so in der Hausfrauenszene, mit der man dann vielleicht als Kind zu tun hatte. Da war dann immer noch Mohammad Reza Pahlavi wie der Märchenprinz aus dem Orient. Und als er dann vom Thron gestoßen wurde durch den bärtigen Mullah, dann merkte man schon, dass offensichtlich so die Mittelschicht eher wieder das Bild hat des Terroristen, der Iraner als Terrorist. Dann kam auch noch in dieser Zeit Betty Mahmoudi dazu, dieses unsägliche Buch Nicht ohne meine Tochter. Das hat man dann auch sehr stark mitbekommen, also auch gerade als Kind. Ich kann mich daran erinnern, dass das wirklich Leute, die ich kannte, die bei uns gewohnt haben, um die Ecke sagten, also wenn dein Vater auch so ist wie dieser Mann in dem Buch, du kannst dich immer an uns wenden und wir werden dir immer helfen. Also das waren Sachen, die dann ganz stark das Bild von Iranern verändert haben in dieser Gesellschaft.
Und wir vergessen ja auch furchtbar schnell. Also beim Klagen über die heutigen Machthaber in Teheran vergisst man sehr schnell, wie brutal und korrupt das Regime des Schahs von Persien damals ja auch gewesen ist, sodass also heute man eher den Eindruck hat, damals sei alles viel besser gewesen.
Ja, vielleicht in der deutschen medialen Wirklichkeit schon. Ja, das war natürlich bei Iranern anders. Also da hatte dann, und unter Iranern hatte man einfach sehr viele Leute, die wiederum Verwandte hatten und Bekannte hatten, die mit diesem Geheimdienst in Kontakt gekommen waren und für die sich das wirklich als eben auch als ein diktatorisches Regime darstellte, die Schah-Herrschaft. Aber nun, heute haben wir viel, viel mehr Medienberichterstattung über das, was in Iran heutzutage passiert. Man kann da schlecht sprechen von was war jetzt nun wirklich schlimmer und was war weniger schlimm. Vermutlich ist es tatsächlich heutzutage viel, viel schlimmer als damals unter den in den Gefängnissen des Schahs. Aber es war damals auch schon schlimm genug, nur vieles haben wir eben wirklich nicht mitgekriegt und vergessen.
Und wir gehen sehr häufig davon aus, es sei eine rein islamische Revolution gewesen, die damals der Ayatollah Khomeini machte. Da waren aber auch sehr viele bürgerliche Kräfte dahinter.
Ja, das waren auch vermutlich die, die das Ganze erstmal ins Rollen gebracht haben. Also es waren die Proteste der Erdölarbeiter in Ahvaz, also das war wirklich eher ein so leicht kommunistischer Hintergrund, den es damals gab, die Bewegung ins Rollen gebracht haben. Ayatollah Khomeini hat es dann geschafft, diese ganzen verschiedenen Gruppierungen mehr oder weniger hinter sich zu vereinen, beziehungsweise die verschiedenen Gruppierungen haben gedacht, der Mann bringt halt wirklich sehr viele Leute auf die Straße. Das ist eine religiöse Autorität. Wenn der etwas sagt, da folgen einfach viele einfache Leute, weil er genau deren Sprache spricht. Dann haben sich die Kommunisten, die Nationalliberalen, die Bürgerlichen, haben sich alle gedacht, dann lasst ihn mal machen. Und der wird ja dann wahrscheinlich nicht selber Politik machen wollen. Der wird schon wieder gehen. Das war der große Fehler, der strategische vermutlich, dass alle gedacht haben, man kann gehen, wenn er dann mal erfolgreich war, relativ schnell wieder ausboten. Und das Gegenteil ist passiert. Er hat es dann geschafft, alle relativ schnell auszuboten, indem er sie zum Teil gegeneinander hat ausgespielt, indem zum Teil einfach ein Terrorregime herrschte in den ersten Monaten, Jahren nach der Revolution und natürlich durch den iranisch-irakischen Krieg. Also es gab nichts, was so sehr zum Bestand dieses jetzigen Regimes beigetragen hat, wie der Krieg gegen Iran, den Saddam Hussein damals angezettelt hat. Da hatte man natürlich dann erstmal Wichtigeres zu tun. Da konnte man sich nicht als Liberaler oder Bürgerlicher wirklich mit Opposition gegen die Herrscher beschäftigen. Dann waren eigentlich alle nur damit beschäftigt, das Land zu verteidigen.
Kann man sagen, dass es die eigentliche, wenn man so will, Tragödie des Iran in der Neuzeit ist, dass erstmal man versucht hat, auf einen Revolutionär zu setzen, der einen vom Schah befreit und hernach hat man eine genauso schlimme oder, wie Sie gerade sagten, vielleicht noch schlimmere Diktatur dafür bekommen.
Das ist vermutlich die Tragödie, ja, gerade der meisten Leute, die ihre Hoffnung auf Rumänien gesetzt haben, auch der vielen Intellektuellen. Es gab auch viele Intellektuelle im Ausland, die zuerst ihre Hoffnung darauf gesetzt haben, die dann aus dem Exil nach Iran gingen und sehr schnell schon wieder dann im Exil landeten, weil sie sich da mehr von versprochen hatten, weil sie es nicht gesehen haben. Ja, man hat wirklich auf die falsche Karte gesetzt, konnte nicht mit dem rechnen, was einen da erwartet. Also niemand wusste ja auch so wirklich, was das für einer ist, was der da wirklich versucht, was dann tatsächlich etabliert wurde in Iran. Dieses System der Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten ist ja nichts, was auch nur irgendwie ansatzweise etwas mit Tradition zu tun hat. Also niemand konnte ahnen, dass jemand auf die Idee kommt zu sagen, wir installieren da jetzt jemanden, der in Stellvertretung des 12. Imams herrscht und dem müssen alle glauben und alle gehorchen. Das war für alle Intellektuellen, für alle Führer der verschiedenen Parteiungen, für alle, die dahinter standen, etwas alle absolut Absurdes. Insofern konnte da niemand mit rechnen. Es konnte auch niemand damit rechnen, dass Khomeini wirklich eine so gewiefte Persönlichkeit war, der das dann schafft, die alle gegeneinander auszuspielen und sich da so durchzusetzen.
Hören wir an der Stelle nochmal Musik aus dem Iran. Es ist eine CD, die heißt Kish Emer und der Sänger heißt Sharam Naseri. Ist das Musik, die heute auch von jungen Leuten gehört wird?
Ja, glaube ich schon. Also klassische persische Musik ist sehr gut, ist auch sehr beliebt, hat auch zum Teil einen großen Aufschwung erfahren nach der Islamischen Revolution, was daran liegt, dass die andere Musik nämlich verboten ist. Also das, was wir zuerst gehört haben, ist in den USA hergestellt, darf auch so gar nicht gehört werden, ist viel zu poppig, viel zu rockig. Und nicht nur das, also das ist ja auch etwas, was eher ältere Semester hören, das erste Lied über Isfahan, was wir gehört haben. Das, was modern ist, also sowas wie iranischen Hip-Hop gibt es auch, wird aber privat in irgendwelchen Kellern hergestellt und darf auch so gar nicht verkauft werden. Also das ist vielleicht noch eher das, was iranische Jugendliche dann wirklich hören. Denn auch wenn es verboten ist, verkaufen es natürlich alle irgendwie unter der Hand weiter. Und das, was im Ausland hergestellt wird an iranischem Pop oder Hip-Hop oder so, wird auch unter der Hand verkauft. Das ist jetzt vielleicht was so für die Generation der 30-, 40-Jährigen und für Leute, die sich einfach auch für Traditionelles interessieren. So wie ja auch bei uns Jugendliche ab und an mal ein bisschen Klassik hören.
Das war Sharam Naseri, ein iranischer Sänger, gewünscht von Katayoun Amirpour, Professorin für Islamwissenschaften an der Universität Zürich und Publizistin. Und heute ist sie zu Gast in Musik für einen Gast. Frau Amirpour, Sie haben vorher gesagt, Sie konnten in den letzten 2 Jahren nicht mehr durch den Iran reisen, haben das früher sehr oft getan. Wir nehmen den Iran leider nur durch negative Schlagzeilen wahr. Was ist denn umgekehrt, was ist denn positiv faszinierend an diesem traditionsreichen Land?
Oh, ganz vieles. Also zum einen darf man mich das ja gar nicht so richtig fragen. Also ich habe ja dann eine sehr eigene, ganz emotionale Beziehung zu. Ich bin da wahrscheinlich die Falsche, um irgendwelche objektiven Dinge über das zu sagen, was man an Iran mögen kann. Für mich ist, mir geht schon das Herz auf, wenn ich die Sprache höre. Es gibt, wenn man von hier nach Teheran fliegt mit Iran Air, dann kommt irgendwann auf Persisch der Satz, Vamachsademo Teheran Mibashat, unser Flugziel ist Teheran, dann geht mir schon immer das Herz auf. Das ist einfach was ganz Emotionales, Persönliches, was sehr viel mit der Sprache zu tun hat. Ich habe natürlich noch sehr viele Verwandte da. Ich habe mich aber auch immer sehr politisch interessiert für Iran, für alles, was da passiert und dementsprechend auch sehr viele Freunde, Bekannte gehabt, die sich nun ja politisch damit auseinandergesetzt haben und das hat mir immer sehr viel, wie soll man sagen, das war immer mein persönlicher Bezug zu Iran, mich mit diesen Leuten zu beschäftigen, mir anzuhören, was dort passiert. Und es hat natürlich noch ganz viele andere Elemente. Die iranische Küche ist unglaublich gut und das sind zum Teil Sachen, die, natürlich kann man auch hier persisch kochen, aber iranische Gurken, die sind nun mal nur in Iran und die schmecken auch nur so in Iran oder iranische Wassermelonen oder das ist das Licht zum Teil über der Wüste. Die Farben sind einfach ganz, ganz andere. Dann sind es natürlich auch die Menschen. Natürlich, es gibt überall gute und schlechte Menschen, überall blöde Menschen, aber es hat schon eine Freundlichkeit und Herzlichkeit, die man einfach sehr schätzt, sehr mag und die einem dann auch fehlt.
Also dieses emotionale Verhältnis, wie merkt man denn noch diese ungeheuer große Geschichte dieses ehemaligen Großreiches?
Nun, wenn man reist, merkt man das auf jeden Fall ganz, ganz stark natürlich. Also Teheran ist eine eher hässliche Stadt. Die kann man eigentlich nur dann mögen, wenn man dort viele, viele Freunde hat und wenn man immer so ein bisschen am pulsierenden Leben sein möchte. Also was abgeht, das geht natürlich in Teheran ab. Das fand ich dort eigentlich immer sehr, sehr spannend. Und es ist eine sehr moderne Großstadt. Also es ist ganz, ganz anders als andere orientalische Metropolen. Es ist einfach extrem modern und man denkt sich was ganz, ganz anderes über Teheran. Die Familie meines Mannes kommt aus Isfahan. Und Isfahan ist nun eben eine sehr schöne Stadt, die architektonisch sehr viel zu bieten hat. Sie liegt an einem Fluss und das gesamte Flussgelände ist wunderschön. Also dort ist es einfach, macht es sehr viel Spaß zu flanieren. Dann gibt es viele andere Städte, die man besuchen kann aus den verschiedensten historischen Epochen Irans. Es gibt Shiraz beispielsweise, dort liegt Persepolis. Dann hat man wiederum, landschaftlich hat Iran sehr viel zu bieten. Die Gegend, aus der meine Familie kommt, Aserbaidschan, das ist an der Grenze zur Türkei, ist landschaftlich sehr, sehr schön, auch völlig anders als Zentral-Iran, wo ich dann wiederum relativ häufig war, weil dort die Familie meines Mannes herkommt. Also sowohl landschaftlich als auch einfach in architektonischer Hinsicht und somit, wenn man sich ein bisschen für Geschichte interessiert, hat Iran sehr viel zu bieten. Also ich glaube, das ist auch etwas, was sehr viele Touristen sagen. Es gibt ja durchaus auch noch, man glaubt es kaum, Tourismus nach Iran, wo eben Leute, die sich sehr für Geschichte interessieren, Rundfahrten machen und die sind schon immer wieder sehr beeindruckt von dem, was Iran in dieser Hinsicht zu bieten hat.
Ich habe gerade erwähnt, dass Ihr Mann auch von dort kommt. Sie haben also beide diese Wurzeln. Sie haben jetzt zwei kleine Kinder hier in Köln. Was wollen und können Sie denn den Kindern von Ihrer jeweiligen Heimat weitergeben?
Nun, wir haben zum Beispiel von der ersten Sekunde an sehr spontan mit Ihnen Persisch gesprochen. Was bei meinem Mann noch ein bisschen naheliegender ist als bei mir. Also mein Mann ist väterlicherseits und mütterlicherseits Iraner. Das heißt, seine Muttersprache ist nun tatsächlich auch Persisch. Meine Muttersprache ist Deutsch und die Sprache meines Vaters ist auch nicht Persisch, sondern Asadi-Türkisch, was mit dem Persischen relativ wenig zu tun hat. Insofern war das auch eher die Sprache, die ich bei meinem Vater gehört habe, als Persisch. Aber mein Mann hat ganz spontan, als unsere Tochter vor 12 Jahren auf die Welt kam, angefangen, Persisch zu sprechen. Und als ich dann gesagt habe, huch, was ist das denn jetzt? Was machst du? Da sagt er, das müssen wir jetzt machen. Wir müssen den Kindern diesen Bezug zum Land ermöglichen. Und seitdem haben wir beide eigentlich mal konsequent, mal weniger konsequent mit den Kindern Persisch gesprochen. Zum Teil haben wir uns das auch von außen geholt, indem wir iranische Kinderfrauen hatten. Aber wir haben eigentlich beide immer das Ziel gehabt, dass wir verhindern müssen, dass die Kinder dann mit uns nach Iran fahren und sagen, hier will ich aber gar nicht sein, hier verstehe ich ja nichts. Das ist dann natürlich das Erste, was es verhindert, dass sich die Kinder jemals in diesem Land irgendwie wohlfühlen oder dazu einen Bezug entwickeln. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Also unsere große Tochter ist 12, spricht jetzt mit mir eigentlich kaum Persisch, aber sie versteht alles. Und wenn sie dann da ist, eben das letzte Mal vor anderthalb Jahren, dann merkt man, dass das Passiv so gut vorhanden ist, dass die innerhalb von 3 Stunden umschaltet und dann einfach wirklich hervorragend Persisch spricht und sich da... Ja, dann hat sie einen anderen Bezug zum Land. Also dann lernt sie eben die Nachbarstochter kennen und kommt mit der ins Gespräch und geht mit der spielen. Und wenn das nicht wäre, dann würde sie sich einfach nur zu Tode langweilen. Gerade in dem Alter mit 12 ist das ja alles ein bisschen schwierig. Also das ist zumindest das, wo wir uns denken, das können wir machen. Wir können den Kindern ja nicht vorschreiben, ob sie das dann irgendwann mal mögen oder ob sie sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Also auch dafür gibt es in unserer Familie Beispiele. Meine Nichten... Ich habe 4 Nichten, die können kein Persisch, die haben mit Iran überhaupt nichts zu tun, weil da eben die sprachliche Grundlage nicht gelegt wurde. Und wir wollen diese sprachliche Grundlage legen und dann sollen die Kinder eben schauen, wie sie damit umgehen am Ende.
Der Iran ist ein Land der jungen Menschen. Sie haben es vorher erwähnt, 70% der Menschen dort sind junge Menschen. Wie geht das denn gesellschaftlich auf? Da ist die Herrschaft der alten Mullahs, wenn man so will, der bärtigen Herren. Und die regieren nun über vorwiegend junge Menschen und sehr viele junge Frauen.
Naja, im Moment regieren ja gar nicht so die Alten. Also Ahmadinejad ist der erste Präsident seit sehr vielen Jahren, der kein Geistlicher ist und der ist auch gar nicht so wahnsinnig alt. Die letztendliche Herrschaft liegt tatsächlich in den Händen eines religiösen Führers. Aber gerade in den letzten Jahren beobachtet man, dass das Zentrum der Macht so ein bisschen zu den nicht bärtigen verschoben wird. Also es ist nicht so in dem Sinne die Mullahkratie oder sowas. Aber natürlich gibt es einfach sehr viele Bestimmungen, die von diesen alten, bärtigen Männern gemacht werden und mit denen die Jugendlichen überhaupt nichts mehr am Hut haben. Also ein Großteil der Jugendlichen sagt, wir haben diese Revolution nicht gemacht. Das heißt, wir haben auch keine Erinnerung an das, was vorher war. Man weiß gar nicht, wovor man sich da abgewendet hat und wofür die Eltern auf die Straßen gegangen sind. Das ist zum Teil ein großer Generationenkonflikt, dass man den Eltern sagt, mein Gott, was habt ihr uns da eingebrockt? Hättet ihr nicht ein bisschen mehr drüber nachdenken können, als ihr den Schah vom Thron gestürzt habt? Ihr habt die ganze Zeit nur geschrien, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht, aber keiner hatte eine Vorstellung davon, was wird denn dann, was soll denn dann bitte schön kommen? Was natürlich auch daran lag, dass die Leute, die den Schah gestürzt hatten, glaube ich, keinerlei Vorstellung davon hatten, dass sie es auch schaffen könnten, wirklich ihn zu stürzen. Aber nun ja, also dieser Generationenkonflikt ist vorhanden. Viele sagen sich natürlich, wir haben hier eine Verfassung in diesem Land, für die wir nicht gestimmt haben. Über diese Verfassung wurde vor 32 Jahren abgestimmt. Da waren wir noch nicht auf der Welt. Dementsprechend fühlen wir uns auch ihr nicht sehr stark verpflichtet. Und das ist eigentlich genau das, was da im Moment arbeitet und brodelt. Und auf der anderen Seite lässt sich natürlich sehen, diese ganzen jungen Menschen sind ja durch ein Schulsystem gegangen, in dem eine starke Indoktrination geherrscht hat. Also es wurde ihnen von morgens bis abends eingebläut, das ist der richtige Islam, so müsst ihr leben, damit das islamisch und gottgefällig ist und das ist das, was von euch erwartet wird. Und man sieht aber heutzutage, dass sie das offensichtlich nicht verinnerlicht haben. Also selbst diejenigen Leute, die durch diese ganze Indoktrination gelaufen sind, wenden sich davon ab. Sehr viele haben gerade, weil ein religiöses System herrschte, weil eine Theokratie herrschte, ein säkulares Verständnis vom Staat und sagen, also das kann es nicht sein. Wir wollen eben in dem Gegenmodell leben, sprich der Demokratie, weil wir erfahren haben, wie es wirklich ist, unter einem religiösen System in einer Theokratie zu leben. Also es ist vielleicht auch eine lehrreiche Erfahrung, wenn man sich andere islamische Länder anguckt, wo es heutzutage immer noch heißt, der Islam ist die Lösung und wir wollen ein islamisches System. Ich glaube, das ist ein Satz, den hört man in Iran so gut wie nie, weil man da eben diese Erfahrung hatte, wie real existierender Islamismus ist. Da scheint man auf einer ganz anderen Stufe des historischen Bewusstseins zu sein.
Hören wir an der Stelle wieder Musik, diesmal keine Musik mehr aus dem Iran, sondern einen relativ alten Bob Dylan-Song schon, und das ist Just Like a Woman.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman.
Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when.
Just Like a Woman, ein Bob Dylan-Song aus dem Jahre 1966. Eine Woman, eine Frau, mit der Sie sich viel beschäftigt haben, Frau Amirpour, ist die iranische Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Was hat Sie an ihr so fasziniert? Sie haben ja immerhin auch eine Biografie über sie geschrieben.
Ich glaube, dass ich die Biografie geschrieben habe, war fast eher Zufall. Ich habe mal ein Kurzvolontariat bei der Süddeutschen Zeitung gemacht vor einigen Jahren. Und als Ebadi dann den Nobelpreis bekommen hat, rief mich jemand aus der SZ an und sagte, mein Gott, Katayun, wer zum Henker ist Shirin Ebadi? Die haben eine Shirin Ebadi den Nobelpreis gekriegt, kein Mensch kennt die. Und ich war denen natürlich bekannt als jemand, der recht viele Leute in Iran kennt und kannte diese Frau, habe dann erst den Artikel geschrieben für die SZ, wer das ist und wer den Hintergrund hat. Und so kam dann eins zum anderen und so entstand dann auch die Biografie. Und ich glaube, dass das auslösende Moment war, dass Shirin Ebadi in einer ihrer ersten Reaktionen gesagt hat, ich nehme diesen Preis stellvertretend an für die Demokratiebewegung in Iran. Also sie hat es eigentlich genauso gesehen, wie man es auch nur sehen kann, dass es jetzt gar nicht so sehr um ihre Person ging und das, was sie gemacht hat, denn dann muss man schon sagen, es gibt zig Leute, die Ähnliches gemacht haben in Iran. Wieso denn jetzt der Westen ausgerechnet sie kürt, hat den Grund, dass sie das stellvertretend macht. Und genauso hat sie ihre Position dort eingeschätzt. Und genauso wurde es auch in Iran wahrgenommen. Und das fand ich, war das eigentlich Faszinierende daran. Also man kann anhand ihrer Person sagen, es gibt eine Bewegung, für die sie stellvertretend steht. Und ich muss auch sagen, ich fand, dass das war die beste Intervention des Westens im Nahen Osten in den vergangenen 50 Jahren, weil ihr diesen Preis zu geben, weil man damit den iranischen Frauen gezeigt hat, eure Stimme wird gehört, das geht nicht völlig unter, wir kriegen das hier mit und wir unterstützen das jetzt mal in einer einigermaßen konstruktiven Weise. Also als sie dann zurückgekehrt ist nach Teheran, wurde sie von einer riesen Menschenschar am Flughafen empfangen und das hat der Frauenbewegung in Iran schon einen sehr großen moralischen Auftrieb gegeben, das Ganze. Aber man konnte eben dann in einem Buch über sie erzählen, was es für eine Bewegung für Demokratie gibt in Iran, eine wirkliche gesellschaftliche Bewegung. Und ich habe es versucht auch eher so aufzuziehen und zu sagen, das gibt es innerhalb der Jugendkultur, das gibt es innerhalb der Medien, das gibt es unter Reformintellektuellen, das gibt es auch unter Geistlichen. Also es gibt einfach eine breite gesellschaftliche Strömung und ein breites gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass sich was ändern muss und dass man Islam eben auch anders interpretieren kann. Also dass man dieser herrschenden, restriktiven Islaminterpretation etwas entgegensetzen muss und möchte, weil man sich einerseits natürlich diesem Glauben treu sein möchte und weil man nicht nur irgendwelche harschen Gesetze mit dem Islam verbindet. Also das konnte man dann eben tatsächlich an der Art und Weise, wie Eberdi darauf reagiert hat, fand ich ganz schön aufziehen.
Nun hört man heute auch wieder wenig von ihr, wie das halt leider immer so ist. Wissen Sie, wie es ihr heute geht?
Nun, sie ist im Ausland, ich glaube sogar in Deutschland. Sie war, glaube ich, zufällig im Ausland, als das passiert ist im Juni 2009, also als die Wahlfälschung war. Und dann war ja auch abzusehen, dass es ihr sehr schlimm ergehen würde, wenn sie zurückgeht. Deswegen ist sie im Ausland und gilt hier dann eben auch so als eines der verschiedenen Sprachrohre der grünen Bewegung, die es da so gibt. Also sie ist ja nicht die Einzige. Es gibt einige Intellektuelle, die entweder sowieso gerade hier waren oder die dann gegangen sind, weil sie sonst im Gefängnis gelandet wären. Aber da man zum Beispiel ihrer nicht habhaft wurde, hat man sich dann den Mann gekrallt und die Schwester gekrallt, mehr oder weniger, um sippenhaft auszuüben. Also insofern geht es ihr natürlich überhaupt nicht gut, weil sich nicht so viel zum Positiven verändert hat, wie alle gehofft haben.
Kann man sagen, sie hatte immer ein doppeltes Problem. Sie war für die Menschenrechte und für die Demokratiebewegung und sie ist eine Frau?
Nun ja, sie hat immer gesagt, ich trenne Frauen und Menschenrechte nicht. Ich sehe mich auch gar nicht so sehr als Frauenrechtlerin, weil was soll das bedeuten? Sind das irgendwie völlig andere Rechte? Ich sehe mich da als Menschenrechtlerin. Aber natürlich hat es nochmal was anderes, wenn man als Frau dort kämpft. Sie hat sich ja auch in ihren Prozessen immer nicht immer nur mit Frauensachen beschäftigt. Es gab sehr viele politische Gefangene, die sie verteidigt hat, was einfach politische Prozesse waren, was mit Frauenrechten speziell gar nicht so sehr viel zu tun hatte. Aber natürlich hatte sie nochmal speziell ein Problem. Also allein aufgrund dieses Problems ist sie ja auch nur Anwältin geworden. Sie war eigentlich Richterin. Das ist der Beruf, den sie ausgeübt hat vor der Revolution. Dann kam die Revolution und da hieß es auf einmal, Frauen dürfen keine Richterinnen sein in diesem neuen System, weil das natürlich impliziert, dass eine Frau ein Urteil spricht über einen Mann. Und das können es angeblich im Islam nicht geben. Deswegen wurde sie suspendiert und wurde fortan Anwältin. Also insofern hat das natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Aber sie sagt eigentlich immer explizit, ich kämpfe nicht jetzt speziell um Frauenrechte, es geht mir um Menschenrechte und die sind unteilbar.
Hätte sich denn die Lage der Frauen wesentlich verbessert im Iran, wenn diese grüne Revolution erfolgreich gewesen wäre?
Das kommt darauf an, was genau gemeint ist mit grüner Revolution. Also wenn Mir Hossein Mousavi Präsident geworden wäre, sagen wir es jetzt mal so. Also wenn so ausgezählt worden wäre, wie es, dann ja, das war der Hoffnungsträger der grünen Bewegung und er ist unter anderem auch deswegen so erfolgreich gewesen, weil er speziell Frauen Hoffnungen gemacht hat. Er hat selber eine Frau, die sehr tough aufgetreten ist in diesem Wahlkampf. Die meisten sagen sogar, dass es eigentlich sie war, die den Wahlkampf gemacht hat, denn Mir Hossein Mousavi ist ziemlich drüsch, sagt man in Köln. Also es ist ein eher trockener Charakter. Der ist nun nicht unbedingt in der Lage, Massen im Stadion hinter sich zu ziehen, wenn er dort redet. Der ist Wirtschaftsfachmann. Das war nun wiederum das, was man ihm zugetraut hat. Der war schon mal Ministerpräsident in Iran und hat die Wirtschaft ganz gut in den Griff gekriegt. Aber sie hat wann immer er gesprochen hatte, hat sie das Schlusswort gehabt. Das war insofern schon phänomenal, als normalerweise niemand von den Präsidentschaftskandidaten überhaupt mit seiner Frau auftritt. Er ist immer mit ihr aufgetreten. Sie beiden hielten Händchen in der Öffentlichkeit. Auch das gab es gar nicht. Und dann hat sie am Ende immer gesprochen und hat über Frauenrechte gesprochen. Und das war natürlich etwas, was bei den jungen Frauen und bei Frauen insgesamt phänomenal gut ankam. Und sie hat eben immer darauf hingewiesen, wenn mein Mann an die Macht kommt, dann wird sich hier was ändern. Und alle haben es geglaubt, weil sie eben einfach dieses Standing hat, das schon jeder gesehen hat. Also die Frau wird ihrem Mann da schon gehörig in die richtige Richtung schleifen. Also insofern wäre Mir Hossein Mousavi auf jeden Fall ein Hoffnungsträger gewesen für Frauen. Ob er tatsächlich was hätte machen können, ist eine andere Frage. Auch Mohammad Khatami ist als Frauenpräsident angetreten. Auch er ist vor allem von Frauen gewählt worden. Aber er hat natürlich gegen den massiven Widerstand des Establishments da kämpfen müssen und konnte dann letztlich gar nicht so sehr viel machen. Also das ist halt immer die Frage, wie wäre die Konstellation dann tatsächlich gewesen, wenn Mir Hossein Mousavi Präsident geworden wäre? Wären dann auch alle möglichen anderen gar nicht mehr da gewesen, wo sie 97 waren, als Khatami an die Macht kam und so. Also insofern ist das schwer zu beantworten. Aber es war zumindest, glaube ich, die Idee sehr vieler Frauen, die ihn gewählt haben und die danach auf die Straße gegangen sind und die Schilder in die Luft gehalten haben, wo ist meine Stimme? Das waren ja vor allem auch Frauen, die protestiert haben nach dem 12. Juni 2009.
Aber das Problem der Frauen im Iran ist ja wahrscheinlich nicht nur die Religion, also sind nicht nur die Ayatollahs oder Mullahs oder wie auch immer man das nennen will, sondern das ist wahrscheinlich auch die kulturelle, die Tradition, die Gepflogenheiten, die über Jahrhunderte gegolten haben.
Ja, natürlich. Also das sagen ganz viele Frauenrechtlerinnen, dass wir eben nicht nur gegen ein Rechtssystem zu kämpfen haben, das uns massiv benachteiligt. Also das Rechtssystem impliziert beispielsweise, dass Frauen sich nur sehr schwer scheiden lassen können, dass es möglich ist, dass ein Mann eine zweite Frau heiratet, dass Frauen so gut wie nie das Sorgerecht für die Kinder bekommen, dass auch bei Kleinigkeiten eine Frau braucht zum Beispiel die Genehmigung ihres Mannes, wenn sie das Land verlassen möchte. Und lauter solche Dinge, das sind Fragen des Rechtssystems. Aber eben nicht nur. Man kann in einen iranischen Ehevertrag beispielsweise reinschreiben als Mann, dass man seiner Frau grundsätzlich die Möglichkeit zubilligt, sich scheiden zu lassen. Das kann man eben vor der Eheschließung reinschreiben. Ist nicht sehr schön, weil es natürlich dann auch wiederum nur ein Recht ist, das der Mann gönnerhaft der Frau gibt. Aber immerhin, wenn der Mann möchte, kann er das tun. Es gibt aber einfach sehr viele Männer, die, obwohl eigentlich wahnsinnig aufgeschlossen, demokratiefreudig und sagen, wir sind hier dem Westen gegenüber, wir sind aufgeklärt, tolerant, was auch immer, die dann hier sagen, warum sollte ich? Wenn ich das verhindern kann, dass meine Frau sich scheiden lässt, dann verhindere ich das doch mal. Also da hat das, glaube ich, sehr wenig mit der Religion zu tun oder mit dem Staat zu tun. Da hat es einfach mit alteingesessenen patriarchalischen Strukturen zu tun. Und gegen die muss man dann eben auch noch ankämpfen, neben allem anderen. Also insofern bringt das jetzt, wenn von heute auf morgen ein völlig säkulares Recht herrschen würde in Iran, wäre natürlich extrem viel gewonnen. Aber es wäre noch längst nicht alles. Also auch dann hätte man immer noch den Pascha zu Hause, gegen den man seine Rechte durchsetzen müsste, in vielerlei Hinsicht.
Unterbrechen wir hier nochmal das Gespräch mit Ihrem vierten Musikwunsch. Sie haben sich das Jacques Lussier Trio gewünscht mit Play Bach und wir haben eine Prälude Nummer 12 ausgesucht. Thank you. Jacques Lussier und Playbach, ein Musikwunsch von Katayun Amirpour. Frau Amirpour, Sie leben seit 2009 auch teilweise in Zürich, weil Sie dort eine Professur haben. Sie pendeln teilweise Köln, teilweise Zürich, kennen also die beiden Städte jetzt etwas. Es gibt in Köln relativ viele Musliminnen und Muslime. Es gibt auch in der Schweiz relativ viele von der Kleinheit der Schweiz her gemessen prozentual. Wie beobachten Sie denn das Verhalten der Schweizerinnen und Schweizer gegenüber den muslimischen Mitbürgern?
Nun ja, von außen, war natürlich ein großer Schock, die Minarett-Initiative für jeden Muslim. Das war im November 2008, da war ich noch gar nicht in Zürich, das zeichnete sich aber so langsam ab. Und als ich das gehört habe im Fernsehen, ich konnte es kaum fassen. Also denkt man sich schon, mein Gott, was soll denn das jetzt? Gemessen an den paar Muslimen, da kann man sich doch unmöglich so drüber aufregen. Und dann wurde mir in Zürich eben sehr häufig gesagt, nun, das lag eben daran, dass die Leute, die dagegen gewesen wären, gar nicht erst abstimmen gegangen sind, weil sie dachten, das kommt ja sowieso nicht durch, was für ein Blödsinn. Und dann gab es aber vor 2 Monaten die Ausschaffungsinitiative, wo ja ähnlich gegen Ausländer im Vorfeld Stimmung gemacht worden war. Und das fand ich dann schon sehr, sehr schockierend. Und es ist nun, das ist ja jetzt nichts, was vollkommen schweizspezifisch ist. Ich nehme das auch in anderen Ländern sehr stark wahr. Also wir haben das in den Niederlanden.
Wenn es Volksabstimmung gäbe, in Deutschland wäre es wahrscheinlich.
Genau,
viel
das
besser.
Wurde immer und überall geschrieben. Ja, dass es in Deutschland wahrscheinlich noch deutlich mehr wären und dass dann nicht mal die Umfragen, man macht ab und zu mal Umfragen in Deutschland, da war es dann weniger, aber es liegt daran, dass sich bei Umfragen niemand traut, das zu sagen, was er eigentlich wirklich denkt. Also insofern ist das jetzt kein schweizspezifisches Phänomen, glaube ich. Wir sehen das in den Niederlanden, wir sehen das auch in Deutschland. Und ich habe schon als jemand, ich lebe zwar viel in der Schweiz im Moment, aber natürlich habe ich zu Deutschland eine andere emotionale Verbindung, einfach weil es meine Heimat ist. Ich habe einen deutschen Pass und ich rege mich über Dinge, die in Deutschland passieren, deutlich mehr auf, weil das hier nun mal insofern dann mein Land ist. Und wenn ich diesen Diskurs beobachte, rege ich mich zum Teil sehr stark auf und denke mir, es ist mir ein Rätsel, wie man solchen Unsinn von sich geben kann und fabrizieren kann. Es ist mir auch ein Rätsel, wieso dieses Sarrazin-Buch zum meistverkauftesten Buch der letzten 50 Jahre werden kann in Deutschland. Und es ärgert einen einfach schon. Also man hat keine Lust mehr, Fernsehen zu gucken, man hat keine Lust mehr, die Zeitung anzugucken und denkt sich zum Teil, ja, das, was einfach auch sehr viele denken, wenn ihr uns nicht haben wollt, dann gehen wir eben. Wobei Iraner das ja irgendwie immer nicht können. Da kann man nach Ahmadinejad-Land kann man ja auch schlecht zurückgehen. Aber ich kann sehr gut verstehen, warum mehr Türken aus Deutschland ausgewandert sind in den letzten Jahren, als nach Deutschland eingewandert sind. Also wenn man hier in Deutschland sich integriert hat und eingefunden hat in diese Volkswirtschaft, dann hat man das einfach nicht nötig, sich solch einen Diskurs anzuhören. Da kann man auch einfach wieder gehen und dort arbeiten und leben, wo man eben nicht so über einen geredet wird. Und es setzt natürlich auch etwas ein, und das finde ich auch ein etwas komisches Phänomen, ist, dass man natürlich, dass jemand wie ich immer stärker zum Muslim wird dadurch. Also natürlich solidarisiere ich mich dann eher mit denen, gegen die gerade gewettert wird, obwohl ich auch auf der anderen Seite stehen könnte, theoretisch. Denn es redet ja niemand über mich. Ich bin ja nun perfekt integriert und habe wenig Probleme mit der deutschen Sprache und alle möglichen anderen auch keine Probleme. Aber natürlich fühlt man sich denen eher zugehörig, über die gewettert wird. Und das finde ich schon ein etwas eigenartiges Phänomen. Also Deutschland ist nun wirklich meine Heimat. Ich bin in Köln geboren. Und wenn ich hier anfange, mich fremd zu fühlen, dann möchte ich nicht wissen, wie das anderen Leuten geht, die etwas weniger Bezug haben zu diesem Land.
Ich würde gerne noch mal bei diesen beiden Städten bleiben, in denen Sie jetzt jeweils ein Standbein haben. Ich denke mir, viel unterschiedlicher kann es ja eigentlich kaum sein. Also Zürich ist die Stadt des gestrengen Reformators Zwingli. Und in Köln, wir nehmen dieses Gespräch in Köln auf, das ist eigentlich ein recht ausgelassener Katholizismus. Wir nähern uns jetzt auch der Karnevalszeit hier. Wie erleben Sie denn diese Widersprüche zwischen den beiden Städten?
Nun ja, es ist ja auch ein etwas unterschiedliche Räume, in denen ich mich in diesen beiden Städten bewege. In Zürich ist es nun eher ein sehr stark universitär geprägter Rahmen, in dem ich mich bewege. Hier in Köln ist das anders, allein schon durch die jahrelangen Freundschaften, die man hat, wo sich Leute dann anderswohin entwickelt haben. Es liegt daran, dass ich ein Kind im Kindergarten habe, ein Kind in der Schule habe. Also man lernt einfach noch ganz, ganz andere Gruppen und ganz andere Schichten kennen. Also das trifft auf mich in Köln zu. Das trifft für mich in Zürich noch so nicht zu. Also dazu ist es noch ein bisschen zu kurz, die Zeit, die ich dort verbracht habe. Insofern glaube ich, kann ich das noch nicht so recht einschätzen. Die Städte wirken natürlich völlig anders auf mich. Zürich ist Postkarte und Köln ist an sich, da fragt sich natürlich jeder, wie kann man Köln eigentlich lieben? Ich liebe Köln sehr, aber ich kann auch die Frage verstehen, die mir jeder stellt und sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, was magst du denn an Köln so stark? Das ist schon etwas ganz, ganz unterschiedlich und Zürich ist einfach wunderschön. Also wenn man in Zürich auf diesen See blickt, die Berge im Hintergrund, es ist insofern wirklich... Gott lebt nicht in Frankreich, der lebt in Zürich, glaube ich.
Also dieses Unterrichten in Zürich, die Familie in Köln, das ist ja nun keine Entfernung, wie wir sie oft kennen, so dieses Pendeln mal eben zwischen Bern und Zürich. Wie werden Sie denn mit dieser Trennung von den Kindern wochenweise, wie werden Sie damit fertig?
Nun, das ist nicht optimal, kann man kaum so sagen. Es ist auch, glaube ich, kein Dauerzustand. Also wir denken da auch noch immer drüber nach. Das war jetzt einfach auch ein bisschen zu hektisch in den letzten Monaten. Es ist einfach ein bisschen kompliziert. Nochmal drei Leute nach Zürich zu transferieren, ist noch nicht abgeschlossen als Thema. Also wenn wir das Richtige fänden, ist das auf jeden Fall die erste Variante, dass die Familie durchaus noch nachkommt. Das war jetzt in der Kürze der Zeit nicht machbar, weil meine eine Tochter nun eben relativ klein ist, die andere müsste schon in die Schule gehen. Also das alles zu sortieren dauert ein wenig. Und ich möchte natürlich grundsätzlich die Familie am liebsten bei mir haben und dahin holen. Andererseits manchmal hat das auch Vorteil, so gerade für Frau und Mutter, die so ein bisschen Freiheit genießen kann und sich dann in Zürich nur ihrem Job widmen kann. Das hat auch mal wieder was nach doch recht langer Mutterschaft, die ich schon habe.
Und ein probates Mittel gegen das Heimweh nach Köln kann auch immer die Musik sein. Wir spielen zum Schluss noch Ihren letzten Wunsch. Das ist die Kultgruppe BAP. Und von der kommt Ihr Wunsch. Und das können Sie ja im Prinzip auch immer hören, wenn Sie in Zürich sind. Dann sind Sie wirklich sehr stark wieder in Köln. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Amirpour. Und wir spielen nun noch das Stück Verdammt lang her von BAP.
Verdammt lang her, da hatte ich fast alles ernst noch. Verdammt lang her, da hatte ich ein wenig Glück. Und dann der Schock, wieder anders auf mich zu kommen. Mach mich vor, zu mancher Hans lange. Nicht resigniert. Bis jetzt hat ich auch kapiert, wer alles, wenn dir klappt, hinter dir herrennt. Die Schulter klopft, wenn ich sie da so fehlt. Sie schauen erholt, zu wenig Dinge vollmend. Und ich darf's doch ganz einfach ignoriert. Es ist lang her. Und für Enttäuschung, ich nehme ihn Kunst. Don't need a start, you shot to need a start.
auf Gora. Dort zwischen dich nur relativ scharf an.
Die Kölner Kultband BAP war der letzte Wunsch von Katayun Amirpour. Die in Zürich lehrende Islamwissenschaftlerin war zu Gast bei Hans-Jörg Schulz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.